sprechen über Menschen und Veränderungen im Unternehmen. Wir, das sind Kolleginnen der Teamwille GmbH, einer Projektberatung mit Sitz in München und Hamburg. Was brauchen Organisationen von morgen? Wie verändern sich die Menschen und mit ihnen ihre Bedürfnisse an einen Arbeitsplatz? Vor welchen Herausforderungen stehen Führungskräfte? Wir gewähren Einblicke in unseren Alltag als BeraterInnen, TrainerInnen und OrganisationsentwicklerInnen, aber auch in unsere eigene Organisation. Seit Anfang 2015 befinden wir uns auf dem Weg zu einem soziokratischen Zusammenarbeitsmodell. Seit 2021 haben wir nochmal mehr die Prinzipien der Soziokratie in den Vordergrund gestellt. Wir nehmen euch mit auf die Reise, treffen ExpertInnen, sprechen über Agilität, Führung, Veränderung und Themen, die uns gerade besonders bewegen. Herzlich willkommen in unserem Podcast Zukunftsorganisationen.
Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei unserem Podcast. Heute wird sich alles um das Thema drehen, Entscheidungsfindung. Wie funktioniert das? Wie kann man richtige Entscheidungen treffen heutzutage in der Welt, in der man eigentlich nie weiß, welche Auswirkungen die haben wird? Und wir werden uns mit der Hauptfragestellung beschäftigen, wie treffen wir denn gute Entscheidungen? Wie funktioniert das und was hat das genau mit der Produktivität einer Organisation zu tun? Und dazu darf ich ganz herzlich willkommen heißen, den Nick Trenkle. Hi.
Hallo Sabina. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich auch. Ja, dann stellen wir euch mal eben den Nick kurz vor. Der Nick ist COO bei Recap. Das solltet ihr alle kennen. Hoffe ich doch, ne, mit dem Becherchen. Ich habe auch schon mehrere zu Hause und benutze die auch ganz fleißig. Recap kann man als Unternehmen bezeichnen, was extrem auch gerade wächst. Da kannst du, Nick, bestimmt auch noch gleich was dazu sagen. Und was, glaube ich, aber trotzdem noch diesen charmanten Charakter eines, ich möchte mal sagen, Startups oder so eine Verbundenheit bei den Mitarbeitern eben auch noch aufrecht erhält. Kennengelernt haben wir uns, Nick, bei einem größeren Transformationsvorhaben einer Organisationsbegleitung. Und da durfte ich dich kennenlernen als jemand, der extrem klar ausgerichtet ist, also sehr klare Worte auch immer gefunden hat. Wenn man sich mal in der Diskussion verfahren hat, da auch irgendwie in der Lage war, auch wieder einen Rahmen zu stecken, was ich super, super wertschätzend empfunden habe und auch immer sehr richtungsgebend empfunden habe. Und noch dazu, bist du bei der Feuerwehr, wenn mich nicht alles irrt, sogar in der Einsatzleitung unterwegs?
Ja, man nennt das dann Gruppenführer. Das heißt, ich darf die kleineren Einsätze selber leiten oder ein Fahrzeug selber leiten mit der Mannschaft und die versuchen, heil wieder nach Hause zu bringen.
Okay. Nick, ich glaube, bei der Feuerwehr muss man wahrscheinlich relativ kurzfristig und sehr schnell auch Entscheidungen treffen können und es auch einfach tun. Woher weißt du, was die richtige Entscheidung ist? Was gibt dir da den Rahmen, das zu wissen?
Also ich glaube, ob es die richtige Entscheidung ist, weiß man immer erst nachher. Und ob man sich hätte dann noch mal, und dann kann man sich nicht mehr umentscheiden. Das ist, glaube ich, bei Feuerwehreinsätzen genau das Gleiche wie in unseren Organisationen, in denen wir unterwegs sind. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Nicht-Entscheiden das größere Problem ist und dass auch mal eine falsche Entscheidung und mal in eine falsche Richtung gelaufen meistens wieder gut gemacht werden kann. Vielleicht ist es im Einsatz bei der Feuerwehr noch mal extremer, dass man in sehr kurzer Zeit ein paar Sachen entscheiden muss. Das ist auch nicht immer so. Es gibt auch die nicht so spektakulären Einsätze, aber es gibt eben die, wo man dann in sehr kurzer Zeit sich ein Bild von der Lage machen muss und sehr schnell entscheiden muss. Und da bin ich gerne entscheidungsfreudig und das hilft natürlich für den Job genauso wie für meinen anderen Job.
Und was würdest du jetzt sagen, das interessiert mich schon, was hilft dir denn, da die richtigen Entscheidungen, also nicht die richtigen, aber eine Entscheidung zu treffen? Es gibt ja wahrscheinlich multiple Möglichkeiten, da eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du eine Entscheidung triffst, siehst du da Parallelen dazu in der Organisation? Weil ich frage mich bei der Entscheidung, bei der Feuerwehr, da musst du eine Entscheidung treffen, die wird auch getroffen. In Organisationen gelingt das nicht immer so gut.
Ja, die Parallele ist, glaube ich, dass es immer eine ganze Reihe von Fakten gibt, die man sich angucken kann und die man möglichst neutral nebeneinander legen kann und möglichst nüchtern betrachten kann und dann abwägen kann. Und was uns dann, glaube ich, hindert zu entscheiden, ist so viel diese Zweifelei. Was passiert denn, wenn ich falsch liege? Was passiert denn, wenn ich jetzt nicht gut entscheide? Was passiert mit dem Ausgang dieser Geschichte, die hier gerade passiert, was passiert mit meinem Ruf. Es gibt ja da die vielen, vielen Ideen, auf die man kommen könnte und mit denen wir so Entscheidungen rauszögern. Und wenn man das schafft auszublenden, dann glaube ich, dass man zu einer schnellen Entscheidung kommen kann. Und eben diese Sorge zu scheitern, dass man sich die versucht mal zu minimieren. Da haben wir ja in unserer Kultur auch ein größeres Problem damit als in anderen Kulturkreisen, wo das Scheitern dann doch viel akzeptierter ist in der Gesellschaft.
Ja, ja, das stimmt. Das Scheitern, das ist echt ein Thema. Ich frage mich dann, hat das was damit zu tun, dass wir aus einem... Also hat das was mit Hierarchien zu tun? Hat das was mit klaren Entscheidungsträgern zu tun? Oder woher kommt das? Ne? Also ich stelle mir gerade also vor, ich muss eine Entscheidung treffen in der Organisation. Die ist vielleicht auch nicht einfach zu treffen. Hilft es einem da eher, einen klaren Entscheidungsträger zu haben? Ich weiß genau, der Chef trifft die Entscheidung, das ist gut so. Oder ist es da besser, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, auch wenn die vielleicht mal ein bisschen länger dauern?
Also um mir das zu erklären, da hilft mir eigentlich dieses Bild von der zugeschriebenen Macht. Also dass es zwar eine formale Macht gibt in jeder Organisation, die hierarchisch aufgebaut ist auf jeden Fall, aber dass es daneben ja noch so die zugeschriebene Macht gibt. Also so das Organigramm, was nicht auf dem Papier steht, sondern was zwischen den Menschen entstanden ist. Und bei dieser zugeschriebenen Macht, wo also Menschen anderen Menschen folgen, weil sie es wollen, weil sie eine Kompetenz sehen, weil sie sich aufgehoben fühlen, weil sie sich gut geführt fühlen, dass es dann solchen Führungskräften schon auch leichter fällt, die Entscheidungen zu treffen, weil sie dann quasi auch sich darauf verlassen können, dass ihre Mannschaft in Anführungsstrichen ihnen ja nicht in den Rücken fällt. Ich glaube, dass man sich da dann also als Führungsposition, die respektiert ist von der Organisation oder von der eigenen Mannschaft, dass man sich da nochmal viel sicherer fühlen kann, auch Entscheidungen zu treffen. Wenn man jetzt so hierarchisch nochmal denkt, dann ist es aber auch gar nicht nur der Blick nach unten, wie es jetzt gerade so ein bisschen klang, so die eigene Mannschaft, sondern natürlich auch zur Seite und nach oben. Also in einem sichereren Umfeld ist es auch viel einfacher, dann Entscheidungen zu treffen, als wenn man sich Gedanken darüber macht, wie denkt denn meine Chefin gerade über mich?
Der andere darüber, ja. Das stimmt. Ich denke auch, dass das fast noch die Art und Weise, weißt du, wie eine Entscheidung getroffen wird, fast wertvoller ist, also langfristig nachhaltig für eine Organisation, wie die Entscheidung vielleicht selbst. Und da gehört natürlich genau das dazu, was du gerade erwähnt hast, ne? Also inwieweit, egal aus welcher Rolle heraus, ob ich jetzt mich als Mitarbeiter, Teammitglied oder als Führungskraft bezeichnen möchte, fühle ich mich da in der Lage, darüber nachzudenken, wie ich jetzt gleich eine Entscheidung treffen werde. Also das hat für mich auch immer einen großen Effekt und öffnet entweder eine Tür im Sinne von auch andere trauen sich, eine Entscheidung zu treffen. Oder sie schließt sie, je nachdem, wie ich die Entscheidung getroffen habe. Wenn ich jetzt beispielhaft eine Entscheidung treffen muss als Führungskraft, ich setze die praktisch um, integriere, involviere die Betroffenen nicht, dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig werden, könnte ich mir vorstellen, andere zu motivieren, auch selbst darüber nachzudenken, wie sie die Entscheidung getroffen hätten oder beziehungsweise nachträglich auch selbst Entscheidungen treffen zu können.
Da sprichst du jetzt einen schönen Punkt an, der so die Transparenz auch adressiert. Da kann ich ein kurzes Beispiel von meinem Einstieg jetzt in die neue Rolle erzählen. Es war gleich am Anfang eine Änderung der Aufbauorganisation nötig, um auch wachstumsfähig zu bleiben und noch wachstumsfähiger zu werden. Und da habe ich im Vorfeld über den Prozess einfach informiert. Also da reicht eine einfache, längere E-Mail, um zu sagen, wir wollen durch diese Schritte in den nächsten Wochen durchgehen und an den und den Stellen wird es eine Partizipation geben und an den und den Stellen wird es eine Entscheidung geben. Und das ist also eine, ja, es ist nicht jetzt klassisch, glaube ich, Konsens oder Konsent, aber es ist eine Konsultation auf jeden Fall, die stattgefunden hat. Und dann, so wurde es dann auch durchgezogen, also ja. Thema Verlässlichkeit natürlich. Und ich habe danach sehr viel positives Feedback bekommen, einfach über den Prozess, durch den wir dann durchgegangen sind, wo man sich hat aufgehoben und mitgenommen gefühlt
ja,
hat.
Ja, da kommt es wieder, Nick, die Klarheit, ne? Also manche Dinge sind doch so einfach, kann ich mir gut vorstellen. Ich fühle mich da gerade rein in so ein Teammitglied, was da eine E-Mail liest. Ist natürlich wunderbar, wenn ich einfach weiß, was auf mich zukommt. Und das könnte tatsächlich schon auch das Thema sein, dass wir da einfach zu wenig Klarheit darüber haben, wie wollen wir Entscheidungen treffen. Das ist ja der erste Schritt, ne? Damit du deine E-Mail formulieren kannst, musst du erstmal klar darüber sein, wie soll das denn jetzt funktionieren. Und auf der anderen Seite dann eben aber auch genau diese Kommunikation zu führen. Das sind, glaube ich, zwei Schritte, die muss man tun. Ne, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war, wie viel Zeit ihr darin investiert habt, um euch darüber klar zu werden oder ob du andere noch mit involvieren musstest und wolltest. Aber ich glaube, super hilfreich nachträglich betrachtet, weil jeder weiß, worauf er sich einlässt, jeder weiß, was er erwarten kann. Ne? Hast du die Entscheidung denn selbst getroffen, wie die Entscheidung getroffen worden ist oder wie Entscheidungen getroffen werden?
Also den Prozess in diesem speziellen Fall, den habe ich schon so vorgeschlagen, den Ablauf, den habe ich quasi mitgegeben, den Inhalt halt nicht, sondern eben den Prozess. Und der Inhalt hat sich tatsächlich erst in den vielen Gesprächen ergeben, die sich dann dem angeschlossen haben. Und ich glaube, die Verlässlichkeit oder die Sicherheit kommt dann auch darüber rein, dass es dann auch wirklich so durchgezogen wurde, wie vorher ausgemacht. Und das ist tatsächlich dann gar nicht hundertprozentige Partizipation, sondern das ist zwar schon Mitwirkung, aber jetzt keine basisdemokratische Entscheidung, was ich nicht angebracht fand für genau diesen Fall. Und du hast die Zeit angesprochen, die man da reinsteckt. In meinem Beispiel war das nicht viel Zeit jetzt extra, aber das kann deutlich mehr Zeit brauchen auch. Das kenne ich aus anderen Beispielen auch. Aber ich bin überzeugt davon, dass du die Zeit dahinter wieder reinholst. Also du kannst so viel mehr schleifen und so viel mehr Unsicherheit unter den Kollegen danach dann eben auffangen, in dem dann wieder richtig gearbeitet wird und sich weniger damit beschäftigt.
Finde ich jetzt nämlich einen spannenden Punkt. Wie hast du denn die Entscheidung getroffen, wo du Partizipation zulässt und wo du sagst, Mensch Leute, wenn wir da Partizipation zulassen, da kommen wir nicht zum Ende. Also da treffen wir vielleicht die Entscheidung über einen speziellen Entscheidungsträger oder wie auch immer.
Ja, also in dem Beispiel, von dem ich gerade gesprochen habe, ist es, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich konsultativer Einzelentscheid als Methodik gewesen. Und das an dem Beispiel ist es, mit allen zu sprechen und von allen die Erwartungen abzuholen und von allen auch Vorschläge für die Organisation abzuholen. Natürlich ist es da dann hilfreich gewesen, dass es ein klares Bild von der Zukunft gab und was weiterentwickelt wird. Also ich kann Partizipation ja nicht mit Menschen machen, die nicht wissen, wo die gesamte Organisation hin möchte. Das heißt also, das ist natürlich eine Voraussetzung, die hatte ich aber gegeben. Und damit habe ich dann eingebunden, Vorschläge, eigene Erwartungshaltungen eingesammelt, mit meinem Chef natürlich gesprochen und dann auch mit einem Vorschlag rausgegangen, der dann wiederum angegriffen werden durfte und der dann erst nach einer weiteren Schleife finalisiert wurde. Und da war dann der Entscheid aber dann auch da. Also das, und gerade bei so einer Organisationsänderung ist ein schönes Beispiel, glaube ich, weil du kannst ja nie jeden glücklich machen. Mhm. Und es ist natürlich auch gar nicht das Ziel. Es ist natürlich das Ziel, dass es der Organisation dient, aber so viele Wünsche und Ideen wie möglich und wie sinnvoll eben eingebaut werden.
Wie hoch würdest du denn den Prozentsatz an Partizipation bei euch? Und egal, ne, also ob das jetzt konsultativer Einzelentscheid ist, ob das nach einem Konsens- oder Konsensprinzip vielleicht sogar ist, also überall da, wo Partizipation stattfinden kann, würdest du euch da eher mit einem hohen Prozentsatz festlegen oder wie seid ihr da unterwegs?
Schwierige Frage. Da müssten wir uns erst darüber unterhalten, was 0 und was 100% sind. aber ich kann es natürlich vergleichen mit den verschiedenen Organisationen, die ich gesehen habe. Mhm. Und da sind wir auf einem hohen Niveau an Partizipation, was aber auch über die Entwicklung des Unternehmens, der Organisation ja jetzt sich auch entwickelt. Recap ist vor 5 Jahren gegründet worden. Und das erste Gehaltsmodell wurde zu 10, 11 Menschen gemeinsam am Tisch entschieden. Also das gab öffentliche Gehälter. Es wurde quasi gemeinsam verteilt, was da war. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr hohe Partizipation von Anfang an. Und das muss jetzt aber immer wieder angepasst werden auf die Phase, in der die Organisation ist. Und wir sind jetzt über 60 Menschen. Und da
Oh wow, und, da ist was passiert, ja.
Und sind auch auf einem recht steilen Wachstumspfad. Die Mehrwegpflicht, die am 1.1.23 in Deutschland gilt, ist gerade unser großer Antreiber. Und deshalb sind wir eine Organisation, die sehr schnell im Wandel ist. Und auch die Partizipation, die verschiebt sich von den Themen und auch von der Prozentzahl, nach der du gefragt hast, auch gerade sicherlich sehr stark mit.
Ja, spannend, total interessant. Ja, ich überlege gerade, wie ich das so bei unseren Kunden oder bei den Kunden, die ich bisher begleitet habe oder auch bei uns so sehe. Das ist echt super unterschiedlich. Bei uns selbst würde ich sehen, dass Partizipation doch auch groß geschrieben ist. Wir sind ja soziokratisch aufgestellt. Das heißt, allein durch die Struktur, die du hast, hast du einen bestimmten Entscheidungsraum, nennen wir es mal so. Ich glaube, was uns vielleicht noch nicht so ganz gelingt, da sind wir ja auch im Prozess, ist dieses: Wie groß ist der Entscheidungsraum? Ne? Also wie klar ist das, an welchen Stellen ich die Entscheidungen treffen darf oder über welche Themen, über welche Budgets, über welche Entscheidungen auch? Oder wo muss ich vielleicht dann eben eher jemanden konsultierend mit reinholen? Also ich glaube, die Klarheit darüber ist extrem wichtig, auch was so Frustration angeht. Ne? Gerade wenn du Räume aufmachst, also Entscheidungsräume, und dann die Leute in Erlebnis bringst, Mensch, jetzt durfte ich doch nicht entscheiden oder muss ich doch jemand anderen mit zu Rate holen. Das, glaube ich, kann schon ganz schön verbrennend wirken. Insofern finde ich euren Weg total interessant und cool, dass du sagst, naja, wir versuchen da möglichst klar zu sein.
Das ist, glaube ich, die hohe Kunst, was du gerade ansprichst, dort eben zu motivieren und nicht zu demotivieren. Und was wollen wir erlauben, was wollen wir nicht erlauben, das würde ich sogar echt mit zur Kultur zählen. Das, was darf ich hier entscheiden, was darf, und vor allem, das ist ja auch so extrem kontextabhängig, dass manche Entscheidungen eben wirklich von jedem Mitarbeiter getroffen werden sollen, andere sollen konsultiert werden, andere sollen von bestimmten Rollen an einfach getroffen werden. Und neben dem, das sollte überhaupt mal festgelegt werden, kommt ja dann noch unser dynamisches Umfeld dazu, dass sich das eigentlich die ganze Zeit, auch in nicht ganz so schnell wachsenden Firmen wie unserer vielleicht jetzt, natürlich auch die ganze Zeit weiterentwickelt und immer wieder neu verhandelt werden müsste eigentlich.
Eigentlich ja, ne? Kommt dir das nicht manchmal ein bisschen so vor? Also mir kommt es manchmal so vor, als würde man sich um sich selbst drehen. Also dass so die Diskussion, das Gespräch darüber, wer denn wann, wie, in welcher Art und Weise Entscheidungen treffen darf, das ist ja jetzt nur ein Themenfeld, ne? Entscheidungen, das kann man ja noch ausweiten, dass man dann teilweise noch nicht mal mehr zum Arbeiten kommt, gefühlt?
Ja, das kommt, glaube ich, von Organisation oder Organisationsteil zu Organisationsteil drauf an, in was für einem Umfeld du dich gerade beschäftigst. Das ist ja das Gefühl, was wir so ein bisschen auch kennen, als die Organisation beschäftigt sich mit sich selber. Und das habe ich auch schon erlebt, aber da würde ich dann wieder mit Strategie begegnen wollen, also mit wirklich dieser klaren Ausrichtung, wo wollen wir hin, wofür sind wir hier? Was wäre anders, wenn wir nicht hier wären als Organisation? Ja. Und da habe ich natürlich in meinem jetzigen Umfeld auch eine super klare Ausrichtung, was jedem von den über 60 Menschen ganz klar ist, wo wir hinwollen und für welche Mission wir antreten.
Ja, das ist, glaube ich, ein wahnsinnig großer Vorteil. Das fällt aus meinem Erleben heraus nicht jeder Organisation so leicht, je nachdem, in welcher Branche du auch unterwegs bist. Und gerade bei Automobilern zum Beispiel erlebe ich das schon, dass man irgendwie sich in der, ich nenne es jetzt mal, in der neu gearteten Mobility-Branche erstmal ordentlich umgucken muss, um selbst herauszufinden, Mensch, wer möchte ich denn da drin sein? Weil Mobilität, ne? Kannst natürlich ab morgen Busse bauen oder versuchen, Bahn zu bauen oder irgendwelche Carsharing-Programme auf die Straße zu kriegen. Also es gibt ja unfassbar viele Optionen, aber welche davon wähle ich? Und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit für viele gerade, diesen Fokus, die eigene Identität, den eigenen Fokus darin zu finden. Der Weg zum eigenen Fokus, zur eigenen Identität, du hast gesagt, das ist für uns total klar. Ne? Ich kann jeden fragen, der wird mir wahrscheinlich das Gleiche sagen, weil es super klar ist. Hast du das woanders auch anders erlebt und was waren so die Punkte, um den Fokus, das Ziel der Organisation in der Breite der Mannschaft irgendwie auch klar zu machen?
Also das ist bestimmt wirklich in jeder Organisation anders und schwieriger und leichter, ganz klar, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ich habe es eben schon mal versucht in Worte zu packen mit dem, wofür sind wir da und was gäbe es nicht, wenn wir jetzt gerade nicht da wären. wirklich für die Strategiearbeit hat mir dann am meisten auch das Bild von Kernkompetenz und Schalenkompetenz geholfen. Du hast eben das Beispiel von Automobilfirmen gebracht. Ja, will ich denn wirklich Mobilitätsanbieter sein? Mhm. Ist Mobilität jetzt wirklich der Rahmen, um den ich mich kümmere? Oder was ist eigentlich meine Kernkompetenz? Was können ich denn, was andere nicht können? Und was man am Markt nicht so bekommen kann? Und da gibt es bei den vielen, vielen Herausforderungen, die wir vor uns haben, sicherlich wieder ganz viele Anknüpfungspunkte, wo man einen Beitrag leisten kann. Und dann sind wir bei einer gesellschaftlichen Entwicklung auch schon wieder. Und das bringt mich auch gleich wieder zu der Frage, wie begeistere ich Mitarbeiter, bei mir arbeiten zu können? Also den War for Talent an der Stelle. Da kann ich natürlich auch besser herausstechen, wenn ich eine Lösung zu einem wichtigeren Problem bearbeite und nicht, wenn ich es für Shareholder Value tue.
Definitiv. Also die Tendenz ist ganz stark erkennbar. Ich glaube auch, dass wir da erst so im Anlauf sind, dieses Trends des Individuums, des Einzelnen praktisch sich selbst verwirklichen zu wollen und irgendwie einen Beitrag stiften zu wollen. Also wenn man sich umguckt und sei es von bestimmten Initiativen wie Fridays for Future oder was auch da alles kommt, ne, das ist ja enorm, was da gerade zu sehen ist. Da merkt man auch, dass auch auf dem Arbeitsmarkt sich, glaube ich, noch sehr viel mehr tun wird als das, was wir jetzt vielleicht sogar erleben. Also welches Problem löse ich und wo kann ich dann persönlich einen Beitrag stiften durch dich als Organisation oder als Arbeitgeber?
Also ich habe das tagtäglich in Bewerbungsgesprächen schon, genau wie du es gerade ansprichst, ja.
Also dass das praktisch eine Erwartung ist an euch als Recap, als Organisation, also die Leute sagen, Mensch, ich möchte echt einen Beitrag stiften, sag mir mal, welchen Beitrag stifte ich bei euch? Oder ist das einfach ein Gespräch, was ihr sowieso aktiv führt?
Also wir haben natürlich eine Außenwirkung und ein Image, logischerweise, was sich mit der Nachhaltigkeit verbindet und richtigerweise. Und was ich damit meine, ist, dass wir auch viele Bewerbungen wirklich für diesen Zweck bekommen. Also die müssen dann fachlich gar nicht auf unsere Stellen passen, die wir haben. Aha. Umso besser, wenn das beides zusammenpasst. Ja, ja. Und wir achten vor allem auch als erstes auf den Value Fit und auf den Team Fit und auf den Talent Fit, dann so in der Reihenfolge ungefähr. Aber ich habe wirklich viele Bewerber, die sagen, ich möchte aus einer etablierten Industrie raus und ich möchte was Nachhaltiges tun. Und interessanterweise auch von verschiedensten Altersstufen.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja.
Also gar nicht so, wie wir es den Jungen so nachsagen jetzt, dass sie da so interessiert sind und über unsere Generationen, die wir so gerne nach Buchstaben clustern. Nein, es sind doch tatsächlich Menschen, die 10, 20 Jahre in anderen Organisationen der konventionellen Industrie gearbeitet haben und gesagt haben, ich habe meinen privaten Lebensstil schon nachhaltiger gestaltet, aber jetzt will ich auch meinen nächsten Job für die Mission, für ein nachhaltiges Ziel haben.
Weißt du, woher das, glaube ich, kommt? Ich habe da letztens drüber nachgedacht. Also woher kommt, dass das auf einmal jeder einen Beitrag leisten möchte? Ne? Also das rechnen wir mal 20 Jahre zurück, da war das einfach nicht so. Ne? Da hast du geguckt, dass du einen guten Job hattest. Da war vielleicht noch eher der Fokus, Mensch, ich möchte auch eine gute Karriere machen. Ich möchte gucken, dass ich eine Gehaltserhöhung in regelmäßigen Abständen finde und dann vielleicht eine tolle Position mit einem Team oder sowas einnehmen kann. Und das erlebe ich echt gerade in einem wahnsinnigen Wandel. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass wir gerade extrem schnell unterwegs sind, also gesellschaftlich gesehen, wirtschaftlich gesehen, dass eine wahnsinnige Geschwindigkeit auch in Veränderungen da ist. Und darin Halt zu finden, könnte ich mir vorstellen, ist sowas, was Leute antreibt. Also wer möchte ich in dem ganzen Wandel sein? Also wo ist mein Halt? Wo ist mein Beitrag? Wo ist mein Fokus? Da sind wir wieder beim Thema, ne?
Das glaube ich auch. Und als weiteren Aspekt glaube ich, dass wir es uns jetzt auch leisten können als Angestellte, mal aus dem Blickwinkel geguckt. Also wenn ich habe vor 10, 20, 30 Jahren noch viel stärker darauf schauen müssen, dass ich finanziell abgesichert bin und dass ich nicht in einen großen Pool von Arbeitslosen falle. Aber das haben wir mal mit allen Wissensarbeitern, die wir um uns herum haben, ja eben heute nicht mehr. Heute bewerben sich Unternehmen um unsere Arbeitskraft. Und wir können Risiken eingehen, auch in ganz frühe Startups zu springen, wo man nicht weiß, ob sie ein, zwei Jahre später noch da sind. Aus der Phase sind wir zwar raus, aber dann an der Stelle Arbeitsmarkt kannst du dir einfach heute auch leisten, mehr Risiken einzugehen. Ja. Und wenn das dann sich natürlich mit so einem Interesse nach Nachhaltigkeit noch zusammenkommt, dann ist das, was ich gerade beim Einstellen erlebe.
Ja, ja. Nick, lass uns noch mal über Produktivität sprechen, weil das ist auch so ein Thema, weil wir haben jetzt Erfahrungen gesammelt, glaube ich, wir kommen beide aus einem ähnlichen Spektrum von Organisationen, die immer sehr nachhaltigkeitsbewusst sind, die das Thema Arbeit mit den Menschen irgendwie schon immer irgendwo im Mittelpunkt haben oder da auf dem Weg hin sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielen anderen Organisationen einfach gar nicht mal so leicht fällt, genau das alles umzusetzen, was wir jetzt in den letzten Minuten auch miteinander besprochen haben, ne? Von wie treffe ich Entscheidungen, involviere ich andere dazu, wie stellen wir unsere Leute ein, wie stelle ich sicher, dass wir einen Beitrag leisten können und so weiter, weil das Produktivitätsthema, glaube ich, schon ein ganz starkes ist. Das heißt, wenn du als Organisation unter Druck stehst, Dinge auf die Straße zu bringen, weil du vielleicht das Gefühl hast, nicht schnell genug dem Wandel folgen zu können, ja, dein Produkt vielleicht nicht mehr ganz so klar positioniert ist im Markt und so weiter, dann ist das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Was ist denn für dich, was sind denn Kriterien für dich, die du bei euch jetzt bei Recap oder auch bei anderen Organisationen erlebt hast, wo du sagst, das sind Kriterien, wenn man auf die achtet, da kannst du davon ausgehen, dass deine Produktivität auch hoch sein wird oder sich zumindest gut entwickeln wird?
Spannende Frage. Ich glaube nämlich zum Beispiel gar nicht, dass Produktivität oder Effizienz entscheidend für deinen Erfolg in Zukunft sein wird.
Mhm, auch ein schöner Gedanke, okay, ja.
Sondern Effektivität. Mhm. Das heißt, die Welt wird ja immer schnelllebiger. Das ist ja das, was wir so gerade erleben. Und wir erleben dann in unserem Business-Umfeld, wie kleine, junge Startups große Firmen angreifen oder es gibt besondere Fälle, du weißt, ich habe mich mit Digitalisierung länger beschäftigt, wo zwei Menschen in irgendeiner Wohnung oder tatsächlich irgendeiner Garage, wie es dann immer so schön auch als Bild gezeichnet wird, Dinge auf die Beine stellen und plötzlich Umsätze generieren und plötzlich großen etablierten Organisationen die Kunden abjagen können. Das heißt, es ist tatsächlich Schnelligkeit ein Thema und damit eben Effektivität. Mhm. Und dieses Suchen nach Effizienz und dieses Optimieren, wie es auch auf den Herrn Taylor und den Taylorismus und die Taylorwanne zu erklären ist, dass das tatsächlich mit der Digitalisierung aus der Zeit gefallen ist. Und dass wir wirklich über schnelle Problemlösungen das Kundenproblem anschauen, Design-Thinking-Methoden, viel mehr reden müssten, als Effizienzgewinne irgendwo zu heben. Das braucht es auch in Organisationen noch. Also ich will nicht sagen, dass es das gar nicht braucht, weil es gibt auch immer wiederkehrende, eher monotone Tätigkeiten, Produktionsprozesse zum Beispiel. Produziere ich das Teil für den halben Preis oder für den doppelten Preis, Richtung Automatisierung gedacht zum Beispiel, wirklich einen Unterschied macht. Mhm. Aber bei ganz vielen anderen Themen, zum Beispiel in der Entwicklung, wir haben uns mit Organisationen beschäftigt, die sehr viel selber entwickeln auch, sehr viele Entwickler beschäftigen. Ich fasse es gerne auch als Wissensarbeit zusammen, wenn ich es noch ein bisschen größer fasse, dass in diesen Bereichen eben nicht die Effizienz ganz vorne stehen darf, sondern dass da wirklich die Effektivität, die Markt Nähe und das Kundenproblem zu lösen, viel stärker im Vordergrund stehen muss, was wir mit moderneren Managementmethoden ja auch unterstützen können.
Das ist richtig, da können wir noch einen Podcast mehr machen über das Thema Leadership, Teamführung, Teamentwicklung und Eigenverantwortung, Selbstorganisation,
genau.
Um mal die größten Buzzwords der Zeit in den Raum zu schießen. Das stimmt. Da triffst du, glaube ich, echt einen guten Punkt. Also wenn man jetzt mal Produktivität, ich glaube, wenn man das bei BWL nachliest, ist das irgendwie so das Verhältnis, ne, zwischen Input und Output. Wenn man mal Output durch Outcome ersetzt, dann kommt man wahrscheinlich eher an die Variante, die du eben beschrieben hast. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Effizienz deswegen immer noch messbar scheint. Also klar, ich meine, wer jahrzehntelang Effizienzoptimierungen durchgeführt hat, das ist wahrscheinlich nicht so ganz leicht, dann auch davon wieder abzukommen. Aber das ist vielleicht auch da wieder Thema Stabilität, ne? Ich suche nach dem, was irgendwie noch sicher ist in all der Unsicherheit. Ja, also was habe ich an Arbeitsleistung reingegeben? Wie viel habe ich hinterher verkauft? Ist das eine gute Zahl? Ist das eine schlechte Zahl? Also das an Zahlen messbar zu machen. Messt ihr sowas oder messt ihr Outcome, wenn wir mal über das sprechen, was du eben gesagt hast, die Wirkung dessen, was wir erzeugen?
Wir haben auch KPIs und wir messen auch Dinge, aber ich stimme dir völlig zu mit dem, was du gesagt hast. Das ist sicherlich antrainiert über Jahrzehnte und Effizienz ist viel leichter messbar als Effektivität. Mhm. Wenn ich daran denke, wie wir versuchen, Innovationen zu bewerten und wie gut ist eine Innovation oder ist sie es auch nicht, das ist einfach mit weichen Faktoren versehen und oft eben auch deutlich später erst erkennbar, wenn du zum Beispiel deinen Umsatz oder Revenue messen kannst. Und nicht früh, wenn, und jetzt kommen wir zu unserem Thema nochmal kurz zurück, wenn die Entscheidungen getroffen werden müssen.
Sind ja wieder bei den Entscheidungen, ne? Ja.
Machen wir dieses Produkt oder machen wir es nicht? Und das ist aber, glaube ich, genau auch dieser unfaire Vorteil, den die Startups haben, dass sie einfach nicht diese Geschichte haben. Weswegen erst die kalifornischen Startups und jetzt auch immer mehr die aus China da eben angreifen können, weil sie einfach völlig anders denken. Und eben nicht auf diese Geschichte und wir müssen das erst alles ausgerechnet haben und bevor wir nicht wissen, dass es wirklich gut ist, entscheiden wir uns jetzt nicht für den neuen Markt oder das neue Produkt, dass das einfach nicht da ist und man davon nicht blockiert ist.
Das ist ja schön, der ungerechte Vorteil von Startups. Du musst praktisch nicht verlernen, was du vorher nicht gelernt hast, ne? Ja.
Genau, du hast ganz andere Schwierigkeiten, aber an der Stelle hast du einen großen Vorteil.
Das stimmt, ja. Ich habe in Vorbereitung auf das Thema von heute notiert, worin siehst du denn gute Zeit investiert, jetzt auch aus der Rolle eines COOs heraus, ja, einen guten Impuls in die Organisation mit reinzugeben, wo du sagst, Leute, wenn wir darin Zeit investieren, dann haben wir eine gute Chance uns erarbeitet, dass wir gute Lösungen schaffen, also dass wir für Probleme eine gute Antwort finden. Habt ihr da Strukturen etabliert? Ist da einmal im Monat, einmal im Quartal Zusammenkünfte, wo ihr sagt, da haben wir auf jeden Fall einen Aufschlagpunkt gemeinsam? Wollen wir mal drauf gucken?
Also wir haben einiges an Strukturen etabliert schon, aber das wäre jetzt für mich gar nicht die Antwort auf deine Frage, sondern was ich da mitgeben würde, ist tatsächlich viel Feedback einzuholen, Feedback aus verschiedensten Richtungen einzuholen. Das ist ja auch in den verschiedenen Methodiken mit drin, sei es beim Design Thinking oder auch in den ganzen agilen Methoden mit Retrospektiven. Und da also wirklich von vielen Seiten auf das Problem zu schauen, aber gleichzeitig dabei auch nicht zu viel Zeit zu, jetzt hätte ich fast verschenken Kunst, gesagt, ne? Zu ja, benutzen, ja. Zeit zu benutzen. Aber es ist am Ende ein Verschenken, weil wenn ich die Entscheidung rauszögere, verliere ich viel mehr, ja, Geschwindigkeit wieder. Hatte ich eben mit als wichtiges Thema der Zukunft, Wandlungsfähigkeit, Geschwindigkeit genannt. Ich kann also alle Experten, die ich quasi im Zugriff habe, möglichst schnell befragen zu dem Thema oder auch Kunden in dem Fall, wie wir es eben hatten, wenn es um Kundenprobleme und Produkte geht, aber auch wenn es um jede andere Entscheidung innerhalb der Organisation geht, das zu beleuchten aus den so vielen Richtungen wie möglich, um dann aber auf dem Infostand, der auf dem Tisch liegt, auch zu entscheiden. Und da hilft mir dann oft in der Runde auch zu sagen, wenn versucht wird, die Entscheidung zu vertagen, was wissen wir, was glaubt ihr wirklich, was wir mehr wissen in 2 Wochen? Mhm. Und wenn ich dann in leere Gesichter schaue, dann wird auch gerne dann mal in dem Meeting noch entschieden.
Was glauben wir, was wir in 2 Wochen mehr wissen? Ja. Der Gedanke dazu, Entscheidungen treffen, heißt ja auch früher vielleicht Fehler zu machen, was auch immer ein Fehler dann sein soll, ja, aber zu lernen und damit auch schneller wieder nach vorne zu kommen. Also das Thema der Lerngeschwindigkeit eigentlich auch zu erhöhen. Ne? Also das ist so ein Gedanke, den ich da noch habe, was so Entscheidungen angeht. Je mehr Offenheit ich gegenüber Entscheidungen habe, auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht noch nicht aus allen Perspektiven beleuchtet worden sind und abgesichert sind, desto höher kriege ich, glaube ich, auch eine Lerngeschwindigkeit oder desto höher ist die Lerngeschwindigkeit in der Organisation. Ne?
Definitiv. Das ist das Startup-Prinzip, fail fast. Und schnell Fehler zu machen, du weißt ja in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, nicht, dass es ein Fehler ist, sonst wäre es ja keine Entscheidung, sonst würdest du den anderen Weg gehen. Ja. Aber wenn man das dann eben zügig auch rausfindet, was eine falsche oder halt eben nicht so gute Entscheidung war, da dann eben auch nicht zu lange dran festzuhalten und auch gerne zügig in eine andere Richtung mitzulaufen. Ja.
Jetzt hast du gerade vorher noch erzählt, vielleicht abschließend nochmal zum heutigen Thema, Feedback ist wichtig und dass ich eben auch meine Experten der Themen, die vielleicht gerade relevant sind, auch heranziehen kann. Ist das denn bei euch möglich, auch tatsächlich das Heranziehen der Leute? Weil das, was ich erlebe, total verstärkt auch jetzt während der Pandemie auch nochmal, durch das Homeoffice vielleicht auch, ja, ist, du kriegst die Leute eigentlich gar nicht mehr hin, weil die sind von morgens bis abends durchgetaktet mit Terminen um sich abzustimmen. Und es ist super schwierig, da überhaupt nochmal irgendwie Leute heranzukriegen und das nicht erst in 2 Wochen, sondern zu sagen, Leute, lasst uns jetzt mal spontan zusammensetzen. Ist das noch möglich?
Ich kenne es natürlich auch so, dass viel zu wenige Menschen für viel zu viel Arbeit da sind und dass wir aufpassen müssen, dass nicht zu viel gearbeitet wird. Aber vielleicht sind wir da auch schon wieder bei einem Punkt, wie sollte die Arbeitsorganisation sich entwickeln? Weil gerade mit dem Remote-Setting, also mit dem verteilten Arbeiten, was wir jetzt seit 1,5 Jahren in so einem recht großen Experiment gerade üben, ist es, glaube ich, dann offensichtlich, dass wir nicht immer alle zur gleichen Zeit zusammenholen müssen. Also das heißt, wir müssen uns einfach auch Arbeitsmethoden zurechtlegen. Es wird sehr gut zusammengefasst eben mit asynchronem Arbeiten anstelle von synchronem Arbeiten. Und das ist mit dem konsultativen Einzelentscheid, um nochmal auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen, auch sehr schön möglich. Ja, also da habe ich eine Person mit Verantwortung und die kann auch ohne alle in ein Meeting zu berufen, was dann wirklich erst in 3 Wochen stattfinden kann, einige Leute einzeln abholen oder in kleineren Gruppen abholen und sich da eben das Feedback einsammeln. Übrigens nicht nur in der eigenen Organisation, man darf ja auch viel vernetzter dann aus der Organisation rausdenken mittlerweile. Und sehr stark sein Netzwerk einfach dann für sowas nutzen, was dann auch gerne gegenseitig gemacht wird. Ja. Und dann bist du asynchron gearbeitet, was auch in Tools natürlich dann unterstützt werden kann. Trotzdem sehr flexibel und kann trotzdem schnell sein.
Schöner Punkt. Und abschließend, guter Kreis geschlossen von Entscheidungen, konsultativer Einzelentscheid zu jetzt wieder zurück genau zu dem Thema im Kontext der Arbeitsorganisation. Nick, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich könnte, das weißt du, noch stundenlang mit dir quatschen.
Das machen wir dann gerne wieder ohne Podcast. Ja.
Richtig. Auf einen Spaziergang, so wie man das heutzutage macht. Vielen Dank dir.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch an euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere an Inspiration mit rausziehen können. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast Zukunftsorganisationen gefällt, abonniere, teile und bewerte ihn gerne. Wir freuen uns sehr darüber. Wir laden dich auch auf unsere Website teamwille.com ein. Oder du besuchst unsere Social-Media-Kanäle. Hier informieren wir euch regelmäßig über Veranstaltungen und teilen interessante Beiträge. Du findest uns auf den gängigen Plattformen.